Zickzack, der H&H-Cologne-Podcast mit Katrin Schön.
Vogue, InStyle, Elle, Gala, Bunte. Mein heutiger Gast war in all diesen Magazinen schon abgelichtet. Und zwar mit ihrer Mode. Denn die Designerin Fatima Halwani hat sich mit ihren Kreationen bereits international einen Namen gemacht. Einige ihrer Unikate umschmeichelten bereits Topmodels und Starlets, waren damit auf den Laufstegen und roten Teppichen dieser Welt zu sehen. Heute ist sie aus Bonn zu mir nach Köln in mein Podcaststudio gekommen, um mir zu berichten, wie alles begann und wie viel Handarbeit in ihren Kleidern steckt. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Fatima Halwani.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich ebenfalls.
Sehr schön. Guck doch mal hier in die Mitte auf meinen Tisch. Das sind ja alles so Produkte, die es bei uns auf der Messe gibt, also Nadelfaden, Garne, was auch immer.
Vor allem auch Wollfäden.
Genau, auch Wolle.
Ich muss sagen, damit habe ich angefangen.
Ja?
Ja, ich hatte damals in meiner Jugendzeit immer diese, ich weiß nicht, wie man die nennt, das sind so vorgefertigte Stoffe mit Muster, wo man dann zum Beispiel ein X-Muster irgendwie stickt.
Ja, oder so ein Kreuzstich.
Genau, Kreuzstiche, so ein, ja, und verschiedene Stiche, ja. Und dann am Ende ein schönes Gemälde hat. Damit habe ich auch viel hantiert, muss ich sagen.
Ja, also das heißt so, die Liebe zum Handarbeiten, das kam schon ganz früh?
Ja, also ich habe in meiner Kindheit, in meiner frühen Kindheit schon angefangen, für meine Puppen, für meine Barbies Kleider zu nähen. Ich war halt immer das Bastelkind. Ich habe immer alles gerne gemacht, was man selber mit den Händen machen kann, und war relativ, also sehr kreativ und war auch offen für vieles. Also ich mochte vieles ausprobieren. Ich habe auch Stricken ausprobiert, aber ehrlich gesagt hatte ich nie die Geduld dafür. Häkeln habe ich auch ausprobiert.
Das konnte, aber also fürs Nähen braucht man aber auch ein bisschen Geduld.
Ja,
ne?
Aber ich weiß nicht, dieses Zählen, also immer, ja. Das ist nicht meins gewesen.
Okay. Dann habe ich manchmal, kann ich verstehen.
Ja, ich weiß nicht warum, aber meine Mutter konnte das sehr gut, die kann das bis heute noch sehr gut, und sie macht wunderschöne Kindersachen, auch für die Enkelkinder, und ich habe immer so zugeguckt und dachte mir, boah, das würde ich auch so gerne können, aber ich hatte nicht die Geduld dafür, auch vor allem beim Stricken muss ja auch die Spannung immer identisch gleich sein, ja, damit das Muster im Endeffekt schön ist, und das wird unterschätzt.
Ja, total. Also der Klassiker als Kind, was ich wieder aufgezogen habe, weil eine Reihe war zu fest, dann war es zu locker, dann war es wieder, genau, zu fest, und dann sah es irgendwie sehr,
genau,
komisch aus.
Genau, die Spannung
aus,
muss,
ne,
konstant gleich sein. Und wie gesagt, um ein schönes Muster oder überhaupt Ergebnis zu erzielen. Und ich bin ehrlich gesagt ungeduldig. Also ich muss immer schnell das Ergebnis sehen, ich muss schnell fertig werden. Deswegen auch an meinen aktuellen Stücken arbeite ich oft die Nächte durch, weil ich will schnell das Ergebnis haben. Also,
ja, da kommen wir gleich noch, ja, drauf, da werde ich nicht nochmal löchern hier.
Das Schnittmuster.
Ja, aber wir fangen mal vorne an. Wie bist du denn Modedesignerin geworden?
Das ist, also es war nie geplant. Viele sagen, hast du es geplant? Nein, ich habe weder meinen Erfolg geplant, noch was ich werden möchte. Also als Kind habe ich zwar gerne gebastelt, ich habe für meine Puppen Kleider genäht, also das Talent war schon da und das Interesse auch. Aber als Kind denkt man gar nicht darüber nach, seine Talente zum Beruf zu machen, sondern ich wollte Ärztin werden, Meeresbiologin, Architektin.
Ich wollte man alles so werden will.
Ja, ich wollte so ziemlich, ja, genau, alles werden. Und es kam dann relativ spät, ich glaube so 9., 10. Klasse erst, dass ich doch vielleicht Design studieren möchte. Das hat damit zu tun gehabt, ich habe halt im Unterricht immer gut aufgepasst, aber parallel immer gezeichnet. Also das war so meine Ablenkung, dass ich, und in jedem Unterricht sind dann,
ja,
Modezeichnungen.
Ja, beziehungsweise es gibt inzwischen ja auch Theorien, dass Kinder unterschiedlich lernen. Dass sogar besser, manche Kinder lernen besser, wenn sie sich entweder bewegen oder wenn sie mit den Händen was machen. Genau, und wenn du gezeichnet hast, genau, hat dir das vielleicht sogar geholfen. Ich glaube gar nicht, dass das eine Ablenkung war.
Nee, ja, ich habe zugehört, also ich habe den, genau, Unterricht mitbekommen, ja, aber ich habe dann nebenbei halt noch andere Arbeiten gemacht. Also ich habe nebenbei gezeichnet, und so entstanden schon in der Schulzeit ganze Kollektionen. Also wirklich, ich kam täglich wahrscheinlich mit 10 Zeichnungen nach Hause. Ich habe auch meine Mitschüler gezeichnet, habe Karikaturen gezeichnet. Also die künstlerische Begabung war schon da. Also ich habe gerne gemalt, auch Gemälde, ich habe Holz geschnitzt. Also alles, was irgendwie mit Kunst zu tun hatte, habe ich schon immer gerne gemacht.
Jetzt kann ich mir aber vorstellen, also wenn man den Eltern sagt, ich will Meeresbiologin werden oder Ärztin, dann sagen so Eltern, spitze, mach das. Wenn man jetzt zu den Eltern kommt und sagt, ich möchte gerne Modedesignerin werden, wie?
Also war ehrlich gesagt umgekehrt.
Also, sie haben es umgekehrt.
Ja, okay. Meeresbiologin war schwierig, weil als Meeresbiologin hätte ich ja um die Welt reisen müssen. Und da waren meine Eltern noch nicht so offen für, weil ich auch noch relativ jung war. Und das war halt schwierig. Deswegen durfte ich mir diesen Traum abschminken. Und ja, genau, Design war auch etwas in dem Sinne nicht schwierig, dass meine Eltern das nicht wollten. Aber es gab halt in Bonn keine Option. Also ich habe erstmal in Köln eine Ausbildung gemacht als Textiltechnikerin, dann noch Modedesign in Düsseldorf studiert. Ich wollte eigentlich auch im Ausland gerne studieren. Aber es waren so Etappen, die ich mir erst aber arbeiten musste. Und ich musste meinen Eltern wirklich zeigen, ich möchte das, ich habe das Talent und ihr müsst das mir einfach erlauben.
Ja.
Ich will das einfach. Und so habe ich dann Schritt für Schritt, sage ich mir, meinen Plan. Also mein Plan war es wirklich, erstmal Textiltechnikerin zu werden, dann Design zu studieren. Aber wie mein Erfolg zustande kommt, da gab es keinen Plan für, sondern ich habe immer gesagt, egal was ich mache, ich gebe mein Bestes. Und dadurch, sage ich mal, ist die Welt auch aufmerksam auf meine Arbeit geworden. Wegen der Qualität, würde ich jetzt sagen.
Ja. Wie war das, sage ich mal, weißt du noch, dein erstes Stück, was du verkauft hast?
Da war ich sogar noch in der Ausbildung. Da war ich noch nicht mal im Designstudium.
Und war das jemand, der zu dir gekommen ist und hat gesagt, mach mir ein Kleid? Oder hat jemand ein Kleid von dir gesehen und hat gesagt, das würde ich gerne kaufen?
Nein, das ist so eine wirklich eine lustige Geschichte gewesen. Eine Kindheitsfreundin von mir, die wusste, dass ich die Ausbildung mache, kam mit einem Hochzeitskatalog vorbei und hat sich ein Hochzeitskleid in Champagner ausgesucht. Das war wirklich auch von dem Schnitt und der Handarbeit wirklich sehr kompliziert, sehr aufwendig. Und das war ein Kleid, das über 10.000 Euro gekostet hat. Und sie meinte zu mir, sie würde das so gerne als Abschlussballkleid haben, ob ich das hinbekommen würde. Und ich war schon immer sehr selbstbewusst. Also, weil ich denke, wenn man sich als Mensch sagt, nee, ich schaffe das nicht, dann schafft man es auch nicht. Man muss sich immer sagen, ja, ich schaffe es. Und dann findet man schon einen Weg, es zu schaffen. Und ich habe mir das ehrlich gesagt zugetraut. Und die haben auch das Material dann gekauft und mir vorbeigebracht. Und meine Eltern waren total dagegen. Mein Vater meinte, oh Gott, nicht, dass du hier die Stoffe ruinierst, weil das sind auch sehr teure Stoffe. Nicht, dass du dich übernimmst und so. Du bist ja noch am Anfang. Ich war ja noch nicht mal am Ende meiner Ausbildung.
Ja,
so,
ja.
Sage ich mal, in der Mitte. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich schaffe das schon. Ihr werdet das sehen, ich mache es. Und ich habe dann erstmal den Schnitt konstruiert, dann mit dem Kleid angefangen und dann wirklich hunderte von Blüten, Spitzenblüten, handbestickt, mit Swarovski-Steinen beklebt und dann wieder auf dem Kleid wieder handvernäht. Und im Endeffekt war das Kleid dann so gut, ich hatte da in der Zeit noch ein Praktikum in einem Brautmodenladen gemacht, dass der Brautmodenladen mir das Kleid abkaufen wollte.
Ah. Okay.
Ja, war, das darf man jetzt nicht sagen, aber es war für mich eine Übung. Es war eine 1:1 Kopie des Originals. Und man hat keinen Unterschied gesehen. Und das war für mich der Beweis, dass wenn ich was möchte, es auch schaffen kann.
Toll. Ja, und das Gefühl, deine Freundin in deinem Kleid dann sozusagen zu
also
sehen?
Also sie war sehr happy. Also sie hat das bis heute noch.
Ach, wie schön.
Ja.
Wie schön. Ja, und dann, also das heißt, dann hast du die Ausbildung zu Ende gemacht und fing das dann da schon langsam an mit einem, ne, dass du selber eine Kollektion gemacht hast oder seit wann, sag ich mal,
also
wie war der Schritt sozusagen vom Lernen bis hin, dass du sagst, jetzt mache ich mich selbstständig und jetzt ist das mein Beruf?
Also es hat ja schon in der Ausbildung angefangen, dass alles, was ich in der Ausbildung gelernt habe, wirklich auch in die Tat umgesetzt habe. Ich habe dann zu Hause mich hingesetzt und genäht, also für mich selber genäht. Also das war für mich auch ein schönes Erlebnis, weil als Kind habe ich immer mit der Hand genäht und ich habe mir immer gewünscht, an der Nähmaschine nähen zu können, aber das habe ich erst in der Ausbildung gelernt. Also ich war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Nähmaschine benutze, das war in der Ausbildung. Also deswegen, man kann immer noch alles lernen, es ist nicht zu spät. Und ich kann mich erinnern, dass ich schon nicht mal wusste, wie ich den Stoff unter der Nähmaschine schiebe. Ich habe so mitgeschoben. Ich dachte, oh Gott, bis ich gemerkt habe, die Nähmaschine schiebt, also transportiert den Stoff schon von allein.
Ja, ja.
Und das ist so ein lustiges Ergebnis, wenn man eigentlich bedenkt, was für eine Katastrophe ich an der Nähmaschine war. So die erste Begegnung und wie ich dann mich erweitert habe und was ich dazugelernt habe. Das hat immer Learning by Doing. Also ja. Ich habe alles, was ich gelernt habe, immer sofort an mir selber ausprobiert, an meinen Kleidern. Ich habe für mich alles genäht. Also
ja, und das heißt, du hattest dann immer mehr erstmal irgendwie so, ich sag mal, Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die Leute
zu dir gekommen, für meine Freunde,
für
also
die Freunde
hab, genau, ich habe für meine Freunde dann genäht, für mich selber genäht, für die Bekannten, Verwandten, alles. Also es war ja so, in der Ausbildung hatte man zum Beispiel immer ein Übungsteil, einen Blazer oder eine Hose, und wir sollten eigentlich relativ günstige Stoffe benutzen oder Nesselstoffe, aber ich war dann immer so von vornherein, ich dachte mir, ich investiere meine Zeit in ein Produkt und ich möchte von vornherein auch ein gutes Material dafür verwenden, weil ich will das Produkt in Anspruch nehmen.
Ja,
ich möchte nicht meine Zeit verschwenden, indem ich jetzt einen Bläser aus dem Nesselstoff nähe. Was kann ich mit dem Nesselstoff danach anfangen? Nichts.
Ja.
Und habe von vornherein deswegen auch schon in der Ausbildung wirklich mich mit guten Stoffen auseinandergesetzt und hatte da schon die Übung. Also ich habe schon relativ früh auch mit Seide gearbeitet, dass das für mich kein Problem ist. Man sagt, es gibt ja Stoffe, die sind ein bisschen schwieriger zu verarbeiten, und da traut man sich ja nicht so dran. Und ich habe von vornherein gesagt, nee, ich möchte sofort
an
die schönen Stoffe.
Hilft ja vielleicht auch, dass man von Anfang an irgendwie, noch ernsthafter an das Projekt
rangeht. Genau, mutiger,
genau. Also, dass man sich genau überlegt, nicht, ach, ich nehme mal und ich kann es ja wieder aufziehen und das ist ja nicht so schlimm, sondern,
ne, man macht sich andere Gedanken, man geht ganz anders vor. Also, zum Beispiel, für mich ist Trennen keine Option. Ich hasse es, Sachen aufzutrennen und es ist eine Zeitverschwendung.
Gut.
Und von daher, von Anfang an arbeite ich sauber. Mhm. Wenn ich eine Steppnaht mache, dann mache ich von Anfang an die Steppnaht perfekt. Ich will niemals eine Steppnaht auftrennen müssen. Man kann den Stoff beschädigen. Also das muss nicht sein.
Ja, richtig.
Und ich sage immer, es muss von Anfang an alles stimmen.
Ja.
Und wenn ich mir wirklich unsicher bin mit einem Schnitt, dann verwende ich doch einen Probestoff, dass ich da kurz vorher ausprobiere, ob das wirklich auch so sitzt, wie ich mir das vorstelle.
Ja.
Aber sonst versuche ich, meinen Schnitt so auszuarbeiten und wirklich so mutig zu sein, dass ich sage, okay, ich mache es sofort aus dem richtigen Stoff. Aber da muss ich auch sagen, hat mir ein Praktikum im Libanon sehr geholfen.
Okay, ja, du kommst ja, eure Familie kommt eigentlich aus dem Libanon.
Ja,
ne?
ja. Und ich habe hier in Deutschland so das strikte, perfekte gelernt, so immer nach Plan zu arbeiten. Und immer erstmal einen perfekten Schnitt und dann fängt man an, erst zuzuschneiden und. Und dann habe ich ein Praktikum, also ich habe verschiedene Praktika in Libanon gemacht, 2 Stück parallel. Und eins war einfach in der Schneiderei und ich wollte was nähen und wollte erstmal einen Schnitt konstruieren und erstmal einen Grundschnitt anfertigen, dann den Grundschnitt abwandeln und, wie man die ganzen Schritte so vorgeht. Und die Schneiderin hat einfach ein Stück Stoff genommen, paar grobe Maßen, hat paar Punkte mit Kreide auf den Stoff gezeichnet und einfach zugeschnitten und genäht. Ich dachte, und dann war für mich so erstmal Stopp, ich komme jetzt hier nicht klar.
Ja.
Was ist das? Das widerspricht gerade alle Pläne und alles, was ich in der Schule gelernt habe. Sie hat einfach zugeschnitten und genäht. Und dann konnte ich eigentlich einfach, und das war für mich erstmal so, ich komme gerade nicht klar, ich kann nicht weiterarbeiten, weil ich das nicht so gelernt habe. Und das war aber auch so ein Punkt, wo ich dachte, komm, du musst das ausprobieren, du musst mutiger sein. Und ich war nicht mutig. Wenn ein Schnitt nicht perfekt war, habe ich niemals mehr zugetraut, einen Stoff zuzuschneiden. Aber da habe ich ja gedacht, okay, du musst mutiger sein, schneid einfach zu und probier aus, weil es hat gesessen, also es hat gepasst bei ihr.
Das heißt so ein bisschen, das heißt, du hast jetzt das Beste aus beiden Welten ein bisschen mitgenommen?
Genau. Ja. Also ich habe auch im Haute-Couture-Bereich auch ein Praktikum gemacht. Also ich habe wirklich so das Beste von allen Kulturen in einem vereint. Und ich finde es gut. Also ich bin ja sowieso offen dafür, vieles zu lernen aus allen Bereichen. Deswegen habe ich auch neben meiner Selbstständigkeit auch für viele Unternehmen noch nebenbei gearbeitet, freiberuflich, einfach um so mehr dazu zu lernen.
Ja.
Also das ist auch, ich sage immer, das ganze Leben ist eine Schule. Man lernt nie aus.
Ja.
Und man sollte auch nie sagen, dass man gut genug oder schon sehr gut arbeitet, weil es gibt immer eine Steigerung und es gibt immer neue Techniken, die besser sind oder die man ausprobieren sollte.
Ja, und der Erfolg gibt dir ja recht. Also, ne, das ist ja wirklich, du hast ja ein tolles Business da schon hingestellt.
Eine links, eine rechts.
Wie muss man sich denn den Arbeitsalltag einer Modedesignerin vorstellen? Gibt's den überhaupt? Also bei den meisten, die meisten sagen, nee, jeder Tag ist ein bisschen anders. Jetzt, kann man das bei dir auch sagen?
Ist schon ein chaotisches Leben, muss ich sagen.
Ein chaotisches Leben.
Irgendwie chaotisch und geordnet. Und es ist wie mein Stoffregal. Man ordnet es perfekt und dann muss man irgendwas machen, zieht einen Stoff wieder raus und alles ist wieder durcheinander. So ist das Leben einer Designerin. Also man kann nicht sagen, dass man jeden Tag den gleichen Alltag hat, weil ich bin ja auch, wie soll ich sagen, mein eigenes Marketingkonzept. Das heißt, man steht schon auf und hat das Handy in der Hand. Mhm. Man muss permanent schauen, ob man Nachrichten bekommen hat. Man muss permanent erreichbar sein, auf Fragen antworten, Kunden betreuen, Fragen zu bestehenden Aufträgen, zu zukünftigen Projekten. Also man muss immer erreichbar sein, wirklich. Es gibt nicht, dass man sagt, okay, man hat jetzt frei oder ein Wochenende. Man ist so gesehen 24 Stunden erreichbar. Auch auf Social Media muss man so gesehen auch fast 24 Stunden erreichbar sein. Manchmal mache ich so Cuts, wenn ich wirklich Zeitdruck habe, dass ich sage, okay, jetzt muss man Social Media ein bisschen warten. Aber heutzutage ist es wirklich so, man muss immer präsent sein. Man muss sich ja permanent verkaufen und man muss parallel immer arbeiten. Also ich muss ja auch Neuheiten mitbekommen. Ich muss ja was von der Welt sehen. Ich muss auch selber neue Stoffe entdecken, fühlen. Ich bestelle nichts online, weil ich bin der Mensch, der Sachen anfassen muss.
Ja.
Ich muss die Stoffe fühlen und ein Gespür dafür bekommen, wie fallen die Stoffe, wie wirken die Stoffe. Das kriegt man auf Fotos nie wirklich transportiert. Das ist halt was ganz anderes. Und dann ist der Arbeitsablauf, also nebenbei muss noch genäht werden, dann muss vielleicht doch mal kurz unterbrochen werden, weil noch was besorgt werden muss oder dann kommt noch ein Expressauftrag zwischen, dass das noch überarbeitet. Also es ist.
Das heißt, so wie, ich sag mal, so wie ein Schriftsteller oder so, dass du dir so eine feste Zeit hast, wo du wirklich sagst, da sitze ich in der Maschine, da nähe ich oder da mache ich das. Das
Nein,
hast
gibt
du nicht,
es nicht
sondern
ne?
Je nachdem, wie
genau, es ist
wie,
jeden
der,
Tag
wie die Aufträge an,
genau,
da sind.
Es ist
und so.
Jeden Tag anders.
Ja.
Also es gibt Tage, wo ich erstmal mich um ganzen Nachrichten, also auch Shootings, Planung, Models, es ist ja. Nebenbei, es ist halt nicht nur Nähen und nur Kunden, sondern man muss Shootings planen. Man hat dann Interviews mit Magazinen, die müssten auch überarbeitet werden. Dann hat man hier Termine, man hat dann noch eine PR-Agentur, mit der man zusammenarbeitet. Da muss man Sachen besprechen. Dann gibt es Events, auf die man gehen muss. Es sind halt sehr viele Sachen, die parallel verlaufen. Deswegen kann man nicht sagen, von der Uhrzeit oder der Uhrzeit arbeitet man. Ich arbeite viel über die Nacht. Also ich bin sehr nachtaktiv, das sage ich immer, weil ich in der Nacht die Ruhe habe. Tagsüber ist es immer sehr schwierig für mich, wirklich konstant zu nähen oder zu arbeiten, weil ich oft abgelenkt werde. Also man kriegt ständig Telefonate, dann kann man nicht bestimmen, wie lange telefonieren die Leute, ob es jetzt 10 Minuten dauert, eine Stunde dauert. Und tagsüber werde ich halt viel abgelenkt.
Ja.
Also deswegen versuche ich tagsüber halt das, was muss, abzuarbeiten und über die Nacht bin ich eher die Kreative.
Ja. Machst du denn alles noch alleine oder hast du inzwischen auch Angestellte, sage ich mal, zum Beispiel je nachdem für welchen Bereich, beim Nähen oder du hast schon gesagt, du arbeitest mit der PR-Agentur zusammen und sowas, also sind das eher, ich sag mal, Dienstleister, die du dir einkaufst oder hast du auch?
Also aktuell mache ich mit einer PR-Agentur vieles, was regional ist.
Mhm.
Also ich habe mir das Internationale, sage ich mal, durch Social Media erarbeitet.
Mhm.
Da habe ich relativ früh angefangen. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe damals mit dem Anfang des Internets auch wirklich angefangen, Internet für meine Karriere zu nutzen. Also ich war nie online als Fatima Halwani die Privatperson, sondern immer als Fatima Halwani die angehende Modedesignerin.
Ja, ja.
Und damals hat es angefangen mit MySpace, mit Facebook, StudiVZ.
Ja.
Und ich war immer präsent mit Skizzen von mir, mit Zeichnungen und ich wurde auch immer als Designerin wahrgenommen, also international. Ich habe weltweit Freunde, die mich bis heute noch auf meinem Weg begleiten, die mich dadurch kennen und die immer mich als Designerin auch wahrgenommen haben. Und dadurch habe ich auch international Presse bekommen. Dadurch sind Fotografen auf meine Arbeit aufmerksam geworden, haben also sehr gute Fotografen weltweit, haben schon mit mir zusammengearbeitet, auch super Models, viele gute Magazine. Und das ist alles durch Social Media entstanden.
Ja. Also wenn du es so erzählst, das klingt ja quasi nach fast einem 24-Stunden-Tag. Wo nimmst du denn deine Power her, weil du sitzt hier und sprühst, für dir was du tust und so, weißt
du? Ich bin heute seit 5 Uhr morgens schon wach.
Ja. Aber ja, wie gesagt, wo nimmst du die Kraft her?
Das kann ich gar nicht so sagen, muss ich ehrlich sagen.
Einfach, weil es dir so viel Spaß macht immer noch? Oder ist es auch manchmal, dass du denkst, oh.
Doch, es ist manchmal anstrengend. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt letzte Woche meine Modenschau gehabt und habe gesagt, ich möchte eine Woche mein Atelier nicht sehen. Ich habe mein Atelier ein paar Tage nicht betreten. Ja. Da ist erstmal Pause. Ich habe nicht mal den Transporter ausgeleert, das haben meine Geschwister gemacht. Ich habe das Atelier nicht gesehen, ich wollte es nicht sehen. Nee, ich brauche schon meinen Abstand. Also ich brauche wirklich meinen Abstand. Also es ist immer so, wenn ich ein großes Projekt hinter mir habe, dann brauche ich immer erstmal 24 Stunden kein Atelier sehen, keine Nähmaschine. Ich muss zu mir kommen, ich muss meine Energie tanken, ausschlafen, ein bisschen Freizeit und dann kann ich wieder weitermachen. Sonst, wenn ich permanent nur durcharbeiten würde, würde ich verrückt werden.
Ein Projekt, ein Projekt.
Ja, du hast ja gerade gesagt, du hast gerade eine Modenschau hinter dir. Das heißt, es gibt da eine neue Kollektion. Oder erklär mal einem Laien, was war da gerade, wann kommt das raus, in welchen Zyklen, wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen?
Also ich habe ehrlich gesagt keine Zyklen, weil ich bin ja also kein Fast-Fashion-Unternehmen. Also ich habe mich eher auf Einzelanfertigung spezialisiert. Ich bin eher kundenorientiert. Also natürlich mache ich ab und zu Modenschauen, damit man auch wieder zeigt, was kann man.
Mhm.
Das ist ja auch eine Referenz. Und man muss den Leuten auch eine Inspiration geben, weil durch eine Kollektion inspiriere ich ja auch Kunden, vielleicht was anfertigen zu lassen. Wie gesagt, also es gibt ja Designer, die haben ja 2 Kollektionen pro Jahr.
Mhm.
Es gibt Designer, die haben noch mehr Kollektionen pro Jahr. Ich mache, wenn, eine pro Jahr.
Weil wie viele Stücke umfasst die dann so?
Um die 20.
Mhm.
Und weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen entfernter vom Fast Fashion. Ich bin dafür, dass man bewusst Mode konsumiert.
Ja.
Und ich bin dafür, dass man Sachen auch länger hat, also von der Qualität auch länger tragen kann. Die aktuelle Kollektion ist zum Beispiel sehr kombinierbar. Also es sind viele Zweiteiler.
Du konzentrierst dich auf Damenmode? Oder machst
genau,
du auch?
Aktuell nur auf Damenmode.
Ja.
Und wie gesagt, nachhaltig. Das heißt, es gibt keine Überproduktion.
Mhm.
Dementsprechend müssen keine Stücke vernichtet werden, wie es leider bei vielen Unternehmen auch ist.
Ja.
Es entsteht kein Abfall.
Ja.
Also ist auch, wenn die Stücke in den Kollektionen nicht verkauft werden, sind das ja nicht so viele Stücke, dass sie einen stören, sondern man behält die im Fundus. Diese Stücke dienen Shootings, rote Teppichauftritten und im Endeffekt muss ich auch ehrlich sagen, viele der Stücke behalte ich selber.
Ja.
Ich trage sie ja auch.
Ja, genau.
Ich profitiere selber von meinen Kollektionen und nutze es auch natürlich aus. Und wie gesagt, aktuell die Kollektion ist sehr kombinierbar. Also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, dass ich viele Zweiteile habe. Zum Beispiel Röcke, die man mit einer Bluse, mit einem Top, mit einem Blazer kombinieren kann, dass man oder eine Corsage drüber, dass man wirklich ein Teil hat, so ein besonderes Stück, aber je nach Anlass selber umstylen kann, anpassen kann und wie gesagt, dass man länger was von den Stücken hat.
Ja, es ist ja oft dann so. Wirklich ein bisschen schade. Man kauft sich für einen besonderen Anlass ein schönes Kleid und
das ist halt nur einmal tragbar.
Und dann, hat man es nur einmal an.
Das ist schade.
Ja, genau.
Das ist schade, vor allem, wenn man selber weiß, was für ein Aufwand es ist, etwas zu fertigen.
Ja, und bei dir steckt ja sehr viel Handarbeit drin. Ne? Du hast vorhin schon gesagt, das Kleid von deiner Freundin hatte damals ja auch schon sehr viele Blüten und Steine und sowas. Und das, sag ich mal, hast du ja auch in deinen Modellen auch immer wieder drin.
Genau,
ne?
Es gibt sogar Stücke, da ist das ganze Kleidungsstück, selbst der Reißverschluss, mit der Hand aufgenäht, weil die Stoffe nicht mit der Maschine verarbeitet werden können. Also da gibt es auch Teile, die komplett in Handarbeit gefertigt sind.
Kannst du sagen, wie viele Stunden stecken in deinen Teilen von bis, oder ist das schwierig?
Das ist immer schwierig, weil es gibt immer Unterschiede. Ich fertige eigentlich relativ schnell eine Kollektion, weil Kollektionsstücke werden nicht gefüttert. Mhm. Kundenteile wiederum schon. Mhm. Bei Kollektionsstücken, die sind auch eine super Qualität, aber bei Kundenaufträgen ist die Qualität noch höher. Also ich habe selber einen hohen Anspruch. Zum Beispiel nehmen wir die Reißverschlüsse. Bei mir wird ein Reißverschluss mit 4 Nähten angenäht. Eine Teilungsnaht mit 2 bis 3 Nähten. Das heißt, wenn es passieren sollte und man sich irgendwie falsch hinsetzt und eine Naht platzt, hat man immer noch seine Sicherheitsnähte. Mhm, darauf achte ich, weil ich bin so ein Beobachtungsmensch. Ich habe oft auf Veranstaltungen beobachtet, dass den Damen mal eine Teilungsnaht aufgeplatzt ist, weil es ist einfach so, in der Industrie, in der Fertigung geht es um Zeit. Mhm. Zeit ist Geld.
Ja.
Da näht man oft vieles in größeren Stichen und schneller, und es wird alles in eine Naht genäht. Größere Stiche platzen schneller auf. Mhm. Und dementsprechend hat man ein Loch im Kleidungsstück. Und man macht sich nicht die Arbeit, sag ich mal, 2, 3 Nähte zu nähen. In der Zeit kann man nämlich 2, 3 Kleidungsstücke fertig nähen.
Ja, ja.
Und ich nehme mir die Zeit, weil es für mich wichtig ist, dass sowas nicht passiert.
Ja klar, es ist ja auch, dein Aushängeschild, sag ich
genau,
mal. Genau, ne?
Ja.
Das ist ja auch, hast du ja auch ein Interesse dran.
Und das ist auch ein Punkt, warum ich noch alleine arbeite, weil ich hatte einige Leute, die bei mir halt ein bisschen Probe genäht haben. Und wie gesagt, weil ich vieles in Handarbeit mache und je nachdem, was für ein Material ich verarbeite, ob es jetzt elastisch oder nicht elastisch ist, muss man auch mit den Handstichen dem Stoff entgegenwirken. Also man darf also den Stoff nicht in seine Eigenschaften einschränken. Also man muss die Eigenschaften beibehalten und das muss man mit den Stichen, mit der Verarbeitung auch mit beachten. Und ich musste oft Sachen, die mit der Hand genäht werden, wieder nachnähen. Also das war für mich immer eine Mehrarbeit, weil ich dann kontrollieren musste, ist das so genäht, wie ich es
beigebracht
habe.
Wie ich dich kennengelernt habe, hast du einen hohen Anspruch und willst es natürlich dann auch genauso umsetzen.
Genau, dann sehe ich,
ne?
Ist es nicht so, wie ich es gemacht habe. Okay, was machst du? Du machst alles wieder neu. Und dann ist das für mich
doppelte Arbeit.
Ja. Und das hatte ich leider sehr oft.
Du hast ja jetzt schon den ein oder anderen Prominenten eingekleidet. Ich habe es ja gesagt, ne? Mit warst schon in verschiedenen Magazinen und so. Hast du so jemanden, wo du denkst, oh, für den oder die würde ich gerne mal ein Kleid machen? Magst du sagen,
ja,
oder?
Das ist aktuell, da versuche ich irgendwie dran zu kommen. Das ist die Sheikha Mosa von Qatar.
Ah, okay. Und warum gerade die? Was,
Weil, das kann ich sofort erklären, sie ist sehr, also erstens ist es eine Frau, die Mode liebt, die Mode unterstützt. Sie ist auch Teilinvestorin von Valentino zum Beispiel.
Mhm.
Sie ist eine Frau mit der größten Privatsammlung an Couture-Stücken.
Oh, okay.
Weltweit.
Ja.
Und ich finde, wenn sie, also es wäre mir wirklich eine Ehre, wenn sie was von mir tragen würde, weil sie ist eine Kennerin.
Mhm.
Also sie ist eine absolute Couture-Kennerin und Couture, also das sagt schon vieles aus.
Ja, okay. Ja, okay, verstehe. Ja, also ich würde mal sagen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass unser Podcast hier in Katar gehört hat. Aber man weiß ja nie,
Man weiß ja nie.
Ne, genau. Ach ja,
ich versuche es über Social Media. Ich habe sie letztens verlinkt auf ein Video. Vielleicht werde ich ja entdeckt.
Wir werden das
man
beobachten.
Man weiß es ja nie.
Ja, genau. Ich würde gerade sagen, und mit deiner Umtriebigkeit hier, mich würde das nicht wundern, wenn das klappt. Also von daher, ich drücke ganz fest die Daumen.
Vielen Dank.
Die H&H Cologne und ich.
Ja, also wir sind ja hier beim Handarbeiten. In deiner Mode steckt auch sehr viel Handarbeit. Du hast vorhin schon gesagt, du musst die Sachen anfassen. Das heißt, gehst du auf Messen, um Stoffe zu kaufen, oder kennst du verschiedene Messen und hast du vielleicht auch, weißt du auch, wie ist der Unterschied in der, sag mal, du bist ja jetzt in der Fashion-Welt wirklich zu Hause. Ne, die Handarbeitsbranche ist ja meistens, guckt ja auf die Fashion-Welt und ist vielleicht dann ein halbes Jahr und ein Jahr später und nimmt dann diese Trends auf, um sie dann selber zu Hause nachzumachen.
Hm.
Hast du da irgendwie ein bisschen Bezug dazu oder Erfahrung oder so?
Also ich muss echt sagen, eine meiner Lieblingsmessen war auch damals hier in Köln. ich weiß jetzt nicht mehr, ob die IBM heißt.
Das war die Textil...
ja, Maschinenmesse. Ja,
genau.
Textil-Maschinenmesse.
Die ist aber schon... Ich habe 2006 bei der Messe angefangen und ich weiß nicht, ob...
Die gab es alle paar Jahre mal.
Ja, alle 3 Jahre, glaube ich. Aber die ist ja leider schon sehr lange nicht mehr
ja,
da.
Ja, und das war eine Messe, die mich wirklich geprägt hat, weil ich war fasziniert von den Maschinen. Ich liebe Nähmaschinen und überhaupt Technologie. Und ich war so fasziniert, was es alles für Maschinen gibt, was es für Techniken gibt, wie weit das alles ist. Und ich fand es schön, weil das gibt auch nochmal einen kreativen Anstoß. Und ich finde für alle, auch jetzt Handarbeitsmessen, wer sich für sowas interessiert, sollte auch auf Messen gehen.
Ja, also ne, du sagst ja auch sehr, hast ja gesagt, du musst die Sachen auch anfassen.
Ja, ja.
Ne, das heißt, wenn du jetzt Stoffe einkaufen gehst, du hast vielleicht wahrscheinlich schon gewisse Händler, wo du oder Hersteller, wo du direkt einkaufst, oder lässt du dich noch inspirieren, gehst du irgendwo hin und guckst, was
also
es Neues
ich habe,
gibt,
also
oder?
Zum Beispiel, ich arbeite auch viel mit Designerstoffen und also zum Beispiel von Dior und Chanel die Stoffe. Und es ist ja so, die großen Designer produzieren ja ihre eigenen Stoffe für die Kollektion, und wenn die Kollektion ja abgearbeitet ist, werden ja die Reststoffe oft versteigert. Ja, und also ich ersteigere nicht die Stoffe, aber ich kenne die Stoffhändler, die sie steigern.
Ja.
Und das sind so meine geheimen.
Rufen dann an und sagen: Fatima, ich hätte da mal wieder was. Ja,
genau.
Willst du mal gucken und fühlen?
Genau,
sozusagen.
Ich sage immer so, was mein Geschmack ist, welche Farben ich brauche und so. Und wenn sie dann nach Italien fahren, schicken sie mir dann Proben zu. Und ich kriege dann meine schönen Stoffe aus Italien zugeliefert.
Ja, und wir haben ja gerade gesagt, beziehungsweise, das habt ihr noch nicht gehört, wir haben im Vorgespräch hier noch schon ein bisschen geplaudert. Ich musste Fatima schon ein bisschen stoppen, dass wir es jetzt nochmal drüber sprechen können. Was so neue Trends und Farben sind, das kommt bei dir aber auch viel aus dem Bauch raus, hast du gesagt.
Ja, also ich bin so ein Gefühlsmensch. Also egal, was ich mache, ich arbeite viel nach Gefühl. Auch zum Beispiel die aktuelle Kollektion, da gab es keinen einzigen Entwurf von. Ich habe ein Kleid nach dem anderen einfach so aus dem Bauchgefühl und wie die Stimmung war, halt gefertigt. Und genauso ist das auch mit Farben. Also natürlich gibt es Trendbücher, wo sich auch Leute Gedanken machen und Analysen machen, in welche Richtungen. Dann gibt es verschiedene Farbpaletten, in welche Richtungen es gehen kann. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nie wirklich damit auseinandergesetzt, weil ich selber... So, ich habe meine eigenen Stoffsammlungen und habe dann verschiedensten Farbpaletten, und das ist einfach die Stimmung. Also ich arbeite nach Stimmung, wie ich mich gerade fühle, was ich denke, dass es jetzt gerade richtig ist. Und bis jetzt hat das immer gut funktioniert. Also ich war mit vielen Kollektionen wirklich so 2 Jahre den Farbtrends voraus, teilweise 3 Jahre.
Ja, was ist aktuell angesagt an Farben?
Also
was?
aktuell, es ist ja wieder Richtung Winter.
Ja.
Winter ist immer wieder typisch schwarz. Dann kommen oft die Weihnachtsfarben, Gold, Rosé. Also Altrosé ist wieder viel da.
Mhm.
Es ist halt wieder viel Besticktes, weil es geht wieder Richtung Weihnachten, Silvester, viele Events und viel Glamour.
Und so ganz generell, so übers Jahr gesehen, werden die Farben eher kräftiger oder eher gedeckter?
Es ist immer unterschiedlich. Also man hat Designer, die wirklich eher mit gedeckten Farben arbeiten. Man hat Designer, die eher mit pastelligen Tönen arbeiten, die, sage ich mal, eine Nummer sicher gehen. Weil man muss ja auch bedenken, man möchte manchmal zeitlos sein. Also ich möchte zum Beispiel oft mit meinen Stücken zeitlos sein, weil ich möchte, dass man zum Beispiel jetzt ein Kleid kauft und das auch vielleicht übernächstes Jahr oder nach 5 Jahren nochmal tragen kann. Dass man nicht sagt, oh, das ist jetzt ein neongelbes Kleid, das war jetzt mal vor 3 Jahren in, jetzt kann ich es nicht mehr tragen.
Und es muss ja auch zu deinem Stil passen.
Genau,
ne? Es ist
genau.
Ja dein,
man hat ja seine, hat seine Handschrift,
ja deine deine Kreativität, und das ist ja ein Zusammenspiel von verschiedenen Sachen.
Man kann natürlich Sachen kombinieren, also auch bei Kollektionen. Man kann, sage ich mal, auf der sicheren Schiene bleiben, dass man ein paar Sachen nimmt, die immer gehen, aber man kann auch ein paar Akzente setzen. Und da kann man zum Beispiel, da habe ich auch in den letzten Kollektionen Pink reingesetzt. Da war ich ja auch mit dem Gespür, da habe ich gar nicht gewusst, dass der Barbie-Film rauskommt.
Ach, ja.
Das war dann auch. Das war so zufällig. Ich hatte da das Jahr davor, vor dem Barbie-Film, sehr viel in Rosa und Pink gefertigt und hatte dann auch dieses Kirschblüten-Shooting, und dann war boom, überall Barbie-Pink. Und da war ich wirklich mit in den Trend drin. Ohne das wirklich vorher so bedacht zu haben.
Ja. Wenn du sagst, also vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Was macht denn einen guten Stoff für dich aus? Also ich meine, es gibt ja in einem bestimmten Preissegment wahrscheinlich auch da Unterschiede. Also das heißt, was,
also ich achte
darauf, legst du Wert?
Also ich achte darauf, dass erstmal der Stoff sich gut anfühlt, auf der Haut sich schön anfühlt. Weil ich habe selber eine sehr sensible Haut. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel, ich merke das sofort, auf der Haut, wenn ein Stoff kratzig ist und okay. Ich kriege sofort Ausschlag.
Ja.
Und das ist halt schon mal sehr wichtig für mich, dass wenn ein Stoff direkt auf der Haut liegt, er auch hautfreundlich sein muss.
Ja.
Also da ist zum Beispiel Seide gut, Seiden-Kaschmir-Mischung, bisschen Baumwolle für die Saugfähigkeit. Also da sind halt so bestimmte Sachen, worauf ich achte, wo was gemischt sein muss. Aber ich fühle, wie gesagt, ich fühle, wie die Stoffe sich erstmal im Griff anfühlen, dann ob sie knittern, wie sie knittern, ob sie extrem knittern, das ist ja auch wichtig, man möchte ja nicht unbedingt
sich einmal
Teil,
hinsetzen und
genau,
dann
und dann am besten Bügeleisen noch mitnehmen, weil man permanent seine Sachen bügeln muss,
ja,
das ist
ja
auch total ärgerlich, deswegen arbeite ich zum Beispiel sehr viel mit Crepe. Und das Crepe ist ja schon in der Bindungsart so verarbeitet, dass das eigentlich nicht knittern kann. Weil die Fasern sind ja schon ineinander gekräuselt und verdreht, dass es nicht knittern kann.
Da hast du natürlich jetzt auch das Know-how als Textiltechnikerin, dass du so einen Stoff auch anders anguckst.
Genau, das
ne?
ist halt ja. sehr vorteilhaft, weil ich bin nicht nur die Kreative, die Designerin, sondern ich habe wirklich das Know-how, dass ich genau weiß, welche Bindung, welches Material, welche Zusammenstellung.
Und welchen Stoff du auch für was einsetzen kannst.
Genau.
Ja.
Und das ist halt sehr vorteilhaft. Und darauf achte ich halt. Also das genau für auch für Körpertypen. Zum Beispiel bei schlanken Frauen kann man Saturn zum Beispiel immer sehr gut benutzen. Es kommt auch auf die Dicke des Saturns an.
Mhm.
Umso kurviger man ist, umso mehr geht man ins Crepe-Saturn rüber.
Ja.
Also ins dickere Saturn. Weil man will ja nicht, sage ich mal, wenn man einen Pickel auf dem Bein hat, das durch den Saturn sehen
oder eine
Delle. Das ist halt einfach so. Und deswegen, das muss man auch beachten, dass wirklich schon auch Figurtyp, auch den Stoff, also die Stoffwahl mit beeinflusst. Das ist auch sehr wichtig und das macht so viel aus. Man kann ein und dasselbe Design an Kleid machen, aber im unterschiedlichen Material und man sieht sofort die Auswirkungen, was das Material macht.
Ja, also insofern vielleicht sozusagen für unsere Hörerinnen und Hörer doch auch ein Grund mehr, auf eine Messe zu gehen oder irgendwo, um die Sachen wirklich selber.
Genau, man muss sich wirklich mit dem Material auseinandersetzen, also mit dem Material befassen.
Bisschen fühlen und
genau,
so und dann
und auch
seine
wirklich
Entscheidung
halten,
treffen.
Wie, klar, natürlich will man ein fließendes Kleid haben, will man ein Kleid mit Stand haben, das ist alles wichtig. Und dementsprechend, man kriegt ja manchmal auch kleine Stoffproben zugeschickt, aber eine kleine Stoffprobe sagt auch nicht viel über den Stoff aus.
Ja, genau. Ja, wir haben ja, wie gesagt, viel Händler, Händlerinnen auf der Messe, die dann ja wiederum ihren Kunden auch, die auch richtig beraten wollen.
Ja.
Und ne, nimm den Stoff für das oder was hast du vor mit einem Projekt, ne? Nicht, ne, da ist ja nicht nur das Muster oder die Farbe ist ja die eine Sache, aber die Qualität und
das
die,
ist sehr sinnvoll. Ne? Also man sollte wirklich, wenn man auch einkaufen geht, vielleicht das ist sich austauschen, den Verkäufern sagen, was man machen möchte, was man nehmen möchte und auch wirklich eine Beratung akzeptieren. Also keiner lernt, also man lernt ja nie aus und das ist wirklich sehr kostbar, diese Information zu bekommen.
Der Elefant muss durchs Nadelöhr.
Ja, wir haben dieses Jahr bei der Messe das Motto Local Retail Creating the Future. Du hast ja jetzt auch ein Atelier in Bonn.
Mhm.
Ist wahrscheinlich in erster Linie Produktionsstätte oder auch Showroom oder wie wichtig ist dir das, da vor Ort auch eine Anlaufstelle zu haben?
Also das ist ein bisschen lustig. Ich habe das eigentlich so gemacht, ich hatte nach der Uni sofort einen Laden gehabt, einen Showroom. Und weil es mir sehr wichtig war, eine Fläche zu haben, meine Mode zu präsentieren und eine Anlaufstelle zu haben zum Anprobieren. Und das ist sehr wichtig. Also man muss präsent sein. Vieles läuft heutzutage online, auch über Online-Shops. Aber ich finde es kostbar, eine Person zu haben, mit der man sich unterhalten kann, eine Beratung zu bekommen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles digitalisiert wird, wo man kaum noch irgendwie am Telefon einen echten Menschen bekommt, ja, finde ich das noch wichtiger, wirklich präsent zu sein und für seine Kunden da zu sein. Aber ich habe selber für mich entschieden, dass ein Laden nicht das Richtige ist. Einfach aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel Öffnungszeiten. Mhm. Und ich muss flexibel sein, ich muss reisen können, ich muss Stoffe besorgen können, ich muss pendeln können. Oder jetzt so eine Kundin, die vielleicht zum Beispiel Kinder hat und selber nicht ins Atelier oder in den Laden kann, anreisen. Es gab halt viele Punkte, wo mir der Laden ehrlich gesagt stressig war, auch wegen meinen Kunden. Man hat Kunden im Laden sitzen, die man beraten möchte, und dann hat ständig Laufkunden, die reinkommen und das Gespräch unterbrechen. Und ich verkaufe im Endeffekt nicht nur ein Kleidungsstück, sondern auch ein Lebensgefühl. Mhm. Also das ist ja halt Luxus.
Ja.
Und deswegen habe ich mich dann letztendlich für ein Atelier entschlossen, was auch Showroom ist und wo meine Kunden betreut werden. Das heißt, vieles, also Vorgespräche finden online statt, dass man erstmal die Kunden kennenlernt. Ich mache eine Analyse der Persönlichkeit, um die Kunden bestmöglich zu beraten. Und dann setze ich meinen Termin mit den Kunden an im Showroom. Das heißt, sie können sofort die Stoffe sehen und fühlen und bekommen auch sofort einen Entwurf gezeichnet. Und ich setze auch meine Termine so an, dass ich dann nicht eine bestimmte Zeit für meine Kunden plane. Also ich plane weder eine Stunde noch zwei Stunden für meine Kunden ein, sondern ich habe wirklich pro Tag nur einen Kundentermin, dass die Kunden sich wirklich so wie zu Hause fühlen, ihre Zeit haben und keinen Zeitdruck, dass man sagt, oh, es muss jetzt schnell gehen, ich muss mich jetzt für irgendwas entscheiden, sondern wie gesagt, es ist ein Erlebnis, es ist ein Weg, den man zusammen geht, und wenn man das richtig macht, hat man die Kunden dann auch auf Lebenszeit.
Ja, ja. Ja, ich habe es gesehen, so, es gibt so die ein oder anderen Kundinnen, die da immer wieder auftauchen, ne, die dann immer wieder.
Ja, Stammkunden, ne? Weil die einfach zufrieden sind.
Ja.
Und diese Stammkunden sind dann auch die beste Werbefläche oder Aushängeschild, weil die empfehlen einen auch weiter.
Mhm.
Man kann ja überall Werbung schalten, man kann in den besten Magazinen sein, aber die, wie gesagt, die beste Werbung ist wirklich eine zufriedene Kundin, weil sie das einfach ausstrahlt und sie wird gefragt, wow, du siehst toll aus, woher hast du dein Kleid?
Mhm.
Und wenn sie dann wirklich zufrieden ist, sagt sie, hier, von der Designerin, ich bin super zufrieden, und es läuft auch so. Ich habe super zufriedene Kunden, die mich dann permanent weiterempfehlen.
Also ich sag mal, wir haben ja jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, oder müssen wir eigentlich auch gar nicht, ne, was deine Modelle kosten, aber sie werden natürlich ihren Preis haben, weil einfach sehr viel Handarbeit auch drin steckt.
Ja, also es ist unterschiedlich. Also natürlich haben Handarbeiten einen bestimmten Preis. Das Material spielt natürlich auch eine sehr große Rolle, ob man jetzt, sage ich mal, einen Chanel-Stoff benutzt oder einen normalen Stoff aus dem herkömmlichen Stoffladen. Das sind halt zwei verschiedene Welten. Ich mache das immer so, dass ich den, gerade auch für Bräute, dass ich den entgegenkomme, dass ich sage, okay, was ist euer Budget?
Mhm.
Weil jede Braut hat ja ein bestimmtes Limit, wie viel sie für ein Hochzeitskleid zum Beispiel ausgeben kann oder mag. Und dann berate ich die Braut dementsprechend, was in ihrem Budget passt, was man machen kann.
Mhm. Aber ich sag mal, ich glaube, wer grundsätzlich zu dir kommt, hat ja schon, der weiß seine Handarbeit schon zu schätzen, ne? Oder
ja, natürlich, also, das muss man auch.
Ne? Sonst,
also das,
ich glaube, sonst ist man vielleicht mit einem Standardkleid irgendwo anders besser aufgehoben, ne? Also dass das wirklich auch da so entsprechend passt.
Aber es sind auch Kunden, die gerne etwas möchten, was besonders ist, was für sie gefertigt wurde. Und die selber anspruchsvoll sind.
Ja.
Genauso wie ich. Also deswegen, ich finde es auch sehr schön, wenn Kunden genau wissen, was sie wollen. Das ist für mich sogar noch einfacher. Weil manchmal hat man Kunden, sie wollen erstmal eine A-Linie, dann doch figurbetont, dann wieder das und das. Dann switchen die tausendmal und dann ist man permanent am Umnähen und am Arbeiten. Das ist sehr schwierig, weil sie sich selber nicht vorstellen können, was sie überhaupt möchten.
Und kannst du dann ein bisschen auf sie einwirken, sagen, wenn
also
ich mich
berate,
dich
natürlich.
Genau, wenn
natürlich.
Sagst, also ne, wenn ich dich jetzt so anschaue, würde ich dir da und dazu raten. Das machst du dann schon.
Also das mache ich eigentlich sofort, weil ich sehe eine Kundin und ich sehe sofort, was ihr steht, was zu ihr passt. Und nur natürlich gibt es die ein oder andere Kundin, die dann sich das trotzdem nicht vorstellen kann, weil es bedarf ja schon eine Vorstellungskraft. Es ist halt lustig, ich mache manchmal auch eine perfekte Zeichnung, wo man eigentlich alles auch sieht, auch die Stickerei, und dann gibt es trotzdem Kunden, die sich das nicht vorstellen können. Und dann gibt es wiederum Kunden, man sagt nur, ich stelle mir das und das für dich vor, und die sagt, ja, genau so, das stelle ich mir auch vor. Und es gibt Kunden, die wissen halt, was ich kann, und die lassen mir die komplette Auswahl. Also sie sagen, mach, was du willst, ja. Ich vertraue dir da. Und es klappt. Also zum Beispiel, ich habe ja bei 4 Hochzeiten eine Traumreise, was heißt teilgenommen, eine Kundin von mir hat da teilgenommen.
Ja.
Und ich hatte damals ihren jetzigen Mann auf der Fashion Week in Berlin kennengelernt. Er war auf meiner Modenschau. Und kam dann zu mir und meinte, oh, Kompliment, was für wunderschöne Kleider, wenn ich irgendwann mal heiraten sollte. Und ich muss sagen, dass diese Versprechen halten die Herrschaften. Ich habe es immer wieder, dass wirklich die Herrschaften zu mir kommen und sagen, oh, deine Arbeit ist so toll, wenn ich mal heiraten sollte, dann muss meine Frau irgendwas von dir tragen. Und das machen die dann auch wirklich. Also die halten ihr Versprechen. Und er hatte mich dann halt kennengelernt und meinte, deine Arbeit ist so toll, wirklich faszinierend, was für ein Glamour, was für Handarbeit. Und irgendwann werde ich auf dich zurückkommen. Und er war noch Single an dem Abend.
Ach.
Einen Tag nach meiner Modenschau hat er eine Dame kennengelernt. Und die sind dann noch zusammengekommen. Und nach ein paar Jahren haben sie mich dann wirklich nach Berlin bestellt. Er hatte ihren Heiratsantrag gemacht. Und sagt, ich habe dir.
Das war die Vorsehung an dem Tag quasi.
Ja.
Irgendwie.
Und er hat mir gesagt, ich habe dir gesagt, wenn ich heiraten sollte, dann musst du das Kleid machen. Ich habe dann seine Verlobte kennengelernt. Und ich habe sie mir so angeschaut. Und das war wirklich so eine 20er-Jahre-Schönheit.
Mhm.
Ich habe sofort gesagt, also ich wusste noch nicht mal, dass sie wirklich auch einen 20er-Jahres-Stil heiraten wollten.
Ach.
Ich habe sie gesehen und ich sagte, du bist eine 20er-Jahres-Schönheit, ich muss dir was im 20er-Jahres-Stil machen. Hab noch während sie da saß ihren Entwurf gemacht und sie meinte, wow, das ist auch mein, das ist wunderschön. Und dann hat sie gemerkt, weißt du was, die Location und alles, was wir eigentlich auch machen wollten, ist 20er-Jahres-Stil, Gatsby. Ist okay, perfekt.
Super.
Und habt ihr dann,
ach, toll.
Ja, und dann habe ich ihr das Kleid entworfen. Und habe ihr das auch, weil die kirchliche Trauung und die Feier selbst waren am selben Tag, weil das halt für 4 Hochzeiten eine Traumreise und Standesamt. Also es war alles an einem Tag fürs Fernseher. Und ich habe ihr das dann so entworfen, dass man das Kleid dann noch umwandeln kann. Also es war für die Kirche wirklich mit 3 Meter langer Schleppe, also im Meerjungfrauenstil. Und für die Feier danach konnte man das so ein typisch 20er Jahre kurzes Kleid umwandeln.
Ja.
Mit Handschuhen, komplett mit Strass, also mit Swarovski-Kristallen, mit 20er Jahre Kopfschmuck und so weiter. Und das hat dann bei 4 Hochzeiten eine Traumreise gewonnen und war dann das Jahr darauf unter den Highlights, unter 600 Folgen, auf unter das schönste Hochzeitskleid.
Oh. Ach, wie schön.
Ja, und das hat mich sehr gefreut. Und da dachte ich, wow. Und das war, das Schöne war einfach, sie hat mir vertraut und hat gesagt, mach, ich vertraue dir, ich liebe deine Arbeit. Und das ist halt so, das ist so eine wirklich eine Ehre, dass die Leute dann wissen, okay, du hast einen guten Geschmack, du kriegst das und sie vertrauen dir einfach blind, dass du was Schönes machst. Und dann arbeitet man wirklich noch freier, also noch freier und noch kreativer.
Laufmaschen und auftrennen.
Ist es auch schon mal schiefgegangen?
Bei Hochzeitskleidern?
Na, dass du gesagt hast, ich vertraue ihnen, dann hast du was gemacht und die Kundin kam und hat gesagt, nee. Ist das schon mal passiert?
Nein, ehrlich
gesagt. Gott sei Dank nicht.
Nein, noch nicht. Noch nicht. Also natürlich habe ich schon mal was entworfen und die Kundin war davon fasziniert. Also zum Beispiel, es waren halt Kleinigkeiten, die danach geändert werden sollten. Sollte erstmal asymmetrisch sein, das Kleid. Und die Kundin war dann doch lieber für einen symmetrischen Schnitt, also Ausschnitt.
Und kann man das dann noch, also in welcher, bis wann muss man sich entscheiden, dass man es noch ändern
kann? Ich hatte das zum Glück ein Probekleid genäht, also noch nicht aus dem Hauptstoff, deswegen war das okay, das war machbar.
Ja, okay. Und hast ja vorhin jetzt schon gesagt, mit den, also zum Beispiel ne, mit dem Reißverschluss, dass dir das wichtig ist, dass es 4 Nähte gibt. Hast du so 2, 3 Tipps, wenn irgendwas, sozusagen die Geheimnisse der Designer, wenn doch mal was passiert, was reißt, was irgendwas, wie geht man damit um? Irgendwie gibt's
also beim Vorfall allgemein.
Ja, ich weiß nicht, gibt's irgendwie so Geheimtricks, wo er sagt, oh, das ist die Geheimwaffe, wenn mal irgendwas passiert, damit kriegt man das immer noch mal so ein bisschen kaschiert, wenn man zum Beispiel, wie gesagt.
Also ein Loch kann man nicht wirklich kaschieren oder man müsste noch ein Tuch drüberlegen, so einen Schal tragen.
Genau, aber also so irgendwas, wo man denkt, ach, das könnte man, kann man auch in der Handtasche haben, weil wenn mal was ist, kann man da mal schnell mit aushelfen. Gibt's
also
sowas?
Ich muss sagen, also bei meinen Kleidern ist das jetzt zum Glück noch nie passiert, aber ich war schon so oft auf Hochzeiten und musste immer auf Damentoilette immer den Damen ihre Kleider zunähen.
Also das kleine Nähkit dabei zu haben,
also,
schadet
nicht. Ich habe es selber nie dabei.
Ja.
Ich habe es nie dabei. Ich brauche es nicht bei meinen Kleidern.
Du weißt ja, dass du es anständig genäht hast.
Genau, ich habe es noch nie wirklich. Ich habe noch nie so ein Nähkit dabei gehabt. Aber ich war so oft auf Hochzeiten, dass wirklich andere ein Nähkit hatten und die wussten, ich bin Designerin, dann muss ich immer mit aushelfen. Dann war ich wirklich auf Toilette, Kleider haben zu nähen.
Dann bist du selbst die Geheimwaffe quasi.
Genau.
<auch so. lacht>
Ich wusste immer, also ich habe schon so viele Kleider auf Toiletten zugenäht. Und das war also. Also wirklich, also auch einmal einer Braut musste ich auch helfen. Also das war wirklich eine Katastrophe.
Aber mit dem, du hast es noch hingekriegt. Hast sie doch noch glücklich gemacht an ihrem schönsten Tag, hoffentlich.
Ne? Ja, da hatte ich zum Glück so viele Stecknadeln noch ersatzweise in meiner Handtasche wegen meinem Kopftuch. Habe ich ja mal Stecknadeln dabei, dass ich dann alle Stecknadeln verbraucht habe an ihrem Kleid. Und dann mussten die irgendwie noch Faden und Nadel besorgen. Also das war wirklich schlimm. Aber eigentlich ja, rein theoretisch müsste man immer ein Nähkit dabei haben. Also, ich selbst, wie gesagt, habe es nie dabei.
Mein roter Faden.
Ja, Fatima, wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch. Wir haben uns richtig verplaudert. Ich frage zum Schluss immer nach einem roten Faden. Gibt es irgendwas, was dir besonders wichtig ist im Leben, was sich so durchzieht, wo du immer drauf vertrauen kannst? Irgend sowas?
Ja, man muss sich selbst treu bleiben. Also das ist mein Lebensmotto, bodenständig zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben, die Ansprüche an sich selbst zu verlieren, immer weiter dazulernen, sich immer höhere Ziele zu setzen. Ich habe mir eigentlich schon Anfang an sehr hohe Ziele gesetzt. Ich glaube wirklich, ich habe mir immer schon die Bergspitze ausgesucht. Das gibt einen Ansporn, dass man was noch erreichen möchte. Also man sollte sich nicht auf seine Lorbeeren ausruhen. Also es gibt immer eine Verbesserung.
Ja.
Und es gibt immer ein besseres Ich.
Also, hier sitzt schon eine sehr perfekte Frau, finde ich.
Vielen Dank.
Es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Genau, wer mehr über dich wissen will, wir packen entsprechende Infos auch zu dem Podcast in die Shownotes. Und ja, wir drücken alle Daumen für deinen weiteren Weg. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Ich danke ebenfalls.